NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Januar 1868. Der Geburtstag des Chemikers und Apothekers Felix Hoffmann.
Was haben ein kanadischer Braunbär, die FDP und Schnittblumen mit Felix Hoffmann und Aspirin zu tun?
Dazu später.
Beginnen wir mit einer Legende.
Ende des 19. Jahrhunderts studiert Felix Hoffmann aus Ludwigsburg in München Chemie.
Sein Professor empfiehlt ihn als sehr fleißigen, manuell äußerst geschickten, gut beobachtenden und kenntnisreichen Chemiker der Firma Bayer in Wuppertal.
Archivar Michael Frings.
Man weiß nicht sehr viel über ihn. Er ist 1894 nach seinem Studium hier bei Bayer eingetreten, also genau genommen in das wissenschaftliche Labor in Elberfeld. Und er hatte dann die Aufgabe, neue Arzneimittel zu entwickeln.
Nikolai Kunert, Professor für Chemie an der Jacobs University Bremen.
Seine Version ist, dass sein Vater unter verschiedenen Beschwerden litt und Salicylsäure zu sich nahm und ihn dann daraufhin bat, ein besseres Medikament zu entwickeln.
Denn die Salicylsäure erzeugt Brechreiz und greift die Magenschleimhaut an.
Und Hoffmann ging dann ins Labor.
Ich kenne die Geschichte, mir ist nie ganz klar geworden, inwieweit sie wirklich authentisch ist.
Carsten Schröer, emeritierter Professor für Pharmakologie und Aspirinexperte.
Meines Wissens ist das Ganze von Herrn Hoffmann etwa 20 Jahre später aufgezeichnet worden. Jedenfalls in der einschlägigen Literatur kommt das eigentlich so nicht vor. Bestenfalls als Anekdote.
Damals war es gängige Methode, sehr viel zu acetylieren, sprich zu veredeln. Und er hat dann im August 1897 die Synthese durchgeführt, die dann zum Aspirin führte.
Salicylsäure hat zu dieser Zeit schon eine lange Karriere als Heilmittel hinter sich.
Ja, das kann man so sagen. Es gibt schon Berichte aus der Antike, nicht über die Wirkung von Weidenrindenextrakten.
Salicylsäure ist ein Naturstoff, der von allen Pflanzen hergestellt wird. In der Pflanze ist Salicylsäure ein Pflanzenhormon, das immer ausgeschüttet wird, wenn die Pflanze gestresst ist.
Da war zum Beispiel die Saalweide, die Salix alba, ein beliebtes Objekt der Begierde.
Thomas Schneike, Direktor des Medizinhistorischen Museums der Charité in Berlin.
Man hat auch gemerkt, da muss was drin sein in dem Holz oder in der Rinde, hat das klein gehäckselt und aufgekocht und gemerkt, aha, das getrunken nimmt den Schmerz.
Auch die Äbtissin und Naturgelehrte Hildegard von Bingen empfiehlt den Extrakt Rheumageplagten.
Und erst viel später hat man dann rausgefunden, was da drin ist wirklich. Und zwar ist das jetzt nicht die Salicylsäure direkt, sondern eine Verbindung aus Salicylsäure und einem Zucker, das sogenannte Salicin, was auch die Wirkung dann hat.
Uwe Gessner, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Bayer.
Man hat das ja benutzt auch für rheumatische Erkrankungen, auch für Fieber, für Gicht auch, also relativ breit eingesetzt.
Und man braucht etwas höhere Dosen, so 3 bis 4 Gramm pro Tag ist schon ganz ordentlich. Ich weiß nicht, ob ich das vertragen würde, wenn ich das längere Zeit nehmen müsste.
Erst Felix Hoffmanns Mischung aus Salicylsäure und Essigsäure macht das Mittel verträglicher.
Mit seiner neuen Acetylsalicylsäure, kurz ASS, landet er einen pharmakologischen Welterfolg.
Aber wie war die Geschichte wirklich?
Da kommt ein Herr namens Eichengrün vor. Arthur Eichengrün war eigentlich der Vorgesetzte von Hoffmann, der Leiter der Bayer Forschungsentwicklung zu der Zeit. Und in seiner Version gab er Hoffmann den Auftrag, verbesserte fiebersenkende Mittel zu entwickeln.
Volker Kössling, Chemiker und Kurator im Deutschen Technikmuseum in Berlin.
Er ist einer derjenigen, die das Aspirin erfunden haben, entwickelt haben. 1934 gab es im Deutschen Museum in München eine Chemieausstellung. Wurde auch Aspirin ausgestellt als deutsche Erfindung, aber sein Name wurde nicht genannt.
Und zum Zeitpunkt der Acetylsalicylsäure-Synthese 1897 war Eichengrün Chemiker im wissenschaftlichen Laboratorium in Elberfeld. Das ist belegt.
Ernst Eichengrün, der Enkel.
Ein Indiz für die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung meines Großvaters an der Erfindung und an der Durchsetzung ist, dass er sich so sehr für die Markteinführung stark gemacht hat. Warum sollte er das für ein Medikament tun, mit dessen Entwicklung er nichts am Hut hatte? Warum sollte er seinen Vertrag verletzen für die Erfindung eines Kollegen?
Aspirin hätte ohne Arthur Eichengrün niemals das Licht der Welt erblickt, denn dieses Medikament wurde firmenintern abgelehnt.
Denn es gab neben dem pharmazeutischen Labor, das er leitete, noch eine pharmakologische Prüfstelle, in der von einem Professor Dreser die gefundenen Produkte getestet worden.
Zu der Zeit gab es den berühmten Froschherztest. Und da wurde ein Frosch aufgeschnitten und dann auf das offene schlagende Herz des Frosches das neue Medikament getropft. Und wenn das Herz aufhörte zu schlagen, dann wurde das Medikament dann als toxisch zurückgewiesen.
Elisabeth Farpel, Chemiehistorikerin am Forschungsinstitut des Deutschen Museums in München.
Heinrich Dreser war der Meinung, dass die Acetylsalicylsäure, das Aspirin, herztoxisch sei. Der hat gesagt, es ist toxisch und taugt nichts und das ist ein Flop, das können wir vergessen, ab in die Tonne damit.
Die Pharmazeuten haben sich aber trotzdem nicht beirren lassen und an der Substanz weitergearbeitet.
Arthur Eichengrün testet die Acetylsalicylsäure an sich selbst.
Er hat ziemlich große Dosen von dem neuen Mittel, später Aspirin genannt, selber geschluckt und festgestellt, dass das Herz dadurch nicht beeinträchtigt wurde. Er hat also nicht die Gesundheit anderer Leute riskiert, sondern er war sein erstes Versuchskaninchen.
Sie haben auch dann die ersten klinischen Studien initiiert, ohne dass Dreser davon wusste, obwohl er hätte eigentlich informiert werden müssen aufgrund vertraglicher Bestimmungen, die bestanden. Und er war natürlich nicht sehr erbaut davon zu hören, dass die Substanz, von der er eben nicht zielt, einer klinischen Erprobung unterzogen worden war, noch dazu mit einem positiven Ergebnis.
Wäre man Dreser gefolgt, wäre die als Flop in der Schublade gelandet und wäre nie als Heilmittel vermarktet worden.
Da ging es ein bisschen heiß hin und her und im Endeffekt kam das raus, was heute auch oft passiert, ein Kompromiss. Das sah so aus, dass Herr Dreser die pharmakologische Arbeit schrieb über Aspirin, die erste Arbeit. Die Namen Eichengrün und Hoffmann kamen darin nicht vor. Und Dreser bekam auch die Tantieme, wie man das nennt, für das neue Präparat.
Arthur Eichengrün und Felix Hoffmann bekommen
nichts.
Rein formal gesehen, es ist eine Sauerei, das stimmt. Aber man muss dazu wissen, dass das Aspirin in Deutschland kein Patent bekam. Und die vertraglichen Bestimmungen des Herrn Eichengrün, also seiner Abteilung mit dem Direktorat der Firma Bayer, waren so, dass ein finanzieller Nutzen für Eichengrün nur dann zu erwarten war, wenn das Produkt, was er herstellte oder unter seiner Leitung gemacht wurde, auch ein Patent bekam. Das war hier nicht der Fall. Und insofern bestand auch für Eichengrün kein rechtlicher Anspruch darauf. Dass man ihn trotzdem dann so übergangen hat, ist eigentlich unerfreulich.
Arthur Eichengrün ist Jude.
Er wird von den Nazis verhaftet und schreibt 1944 aus dem KZ Theresienstadt einen Brief an Bayer.
Und da beschrieb er seine Rolle bei der Erfindung von Aspirin, dass er der Leiter des Labors war, dass er dem Felix Hoffmann den Auftrag gegeben hat und dass er hinterher vor allen Dingen Hauptverursacher dessen war, dass Aspirin überhaupt auf den Markt kommen konnte. Nach dem Krieg hat er mit Bayer wieder Kontakt aufgenommen. Dann hat er in einem Brief nochmal rekurriert auf sein Papier aus Theresienstadt. Und daraufhin brach, was sich aus den Firmenakten heute noch erkennen lässt, in der Firma Bayer eine ziemliche Hektik aus. Die mittlere Ebene war bereit, seinen Anspruch als Miterfinder anzuerkennen. Die Leitungsebene hat aber eine entsprechende Antwort gestoppt. Über den Grund dafür kann wiederum nur spekuliert werden. Ich halte es für plausibel, dass man befürchtete, mein Großvater würde finanzielle Forderungen geltend machen, obwohl der uralte Anstellungsvertrag das ja nicht hergab. Insofern wurde damals die Linie nach außen festgelegt. Arthur Eichengrün hat mit Aspirin nichts zu tun.
Wer hat es erfunden?
Der schottische Historiker Walter Snyder kommt 1999 nach einer aufwendigen Recherche zu dem Ergebnis:
Es war Eichengrün.
Die Bayer AG widerspricht.
Weil es nach unserer Auffassung keinerlei Unterlagen in dieser Richtung gibt, die das belegen können.
Felix Hoffmann hat als erster die Acetylsalicylsäure hergestellt. Das ist entsprechend auch dokumentiert in seinem Laborjournal.
Im Online-Lexikon Wikipedia steht:
Die Acetylsalicylsäure wurde erstmals 1897 synthetisiert.
Entweder von Felix Hoffmann
oder von Arthur Eichengrün.
Zurück zum Objekt des Streites.
Dank Hoffmann
oder Eichengrün
oder beiden
steht ab 1897 ein wirksames und zugleich verträgliches Medikament zur Verfügung,
das Schmerzen lindert, Fieber senkt und entzündungshemmende Eigenschaften hat.
Was für ein Erfolgsrezept Aspirin ist, ahnt man anfangs bei Bayer noch nicht.
Eusperin soll das neue Medikament zunächst heißen.
Aber weil sich das nicht so gut aussprechen lässt, entscheidet man sich bei Bayer für Aspirin.
Wie kommt der Name Aspirin zustande? Also die Vorsilbe A, das ist eigentlich die Silbe für Acetyl, also für den Essigsäurerest in der Acetylsalicylsäure. Dann kommt die zweite Silbe, Spir. Das ist der Hinweis darauf, dass die Acetylsalicylsäure ihre Wurzeln hat in einer Pflanze, nämlich der Spirstaude, die letztendlich Salicin oder Salicylsäure enthielt. Und die dritte, das IN, das war eine ganz typische Endung zu der damaligen Zeit für Medikamente. Das hat man dann so angehängt.
Den Aufstieg des Aspirins zur erfolgreichsten Pille der Welt erleben seine Erfinder nicht mehr.
Felix Hoffmann stirbt 1946.
Arthur Eichengrün 3 Jahre später.
Mit 2 Entscheidungen sorgen die Bayer-Leute dafür, dass Aspirin schnell weltweit Karriere macht.
Indem sie das Schmerzmittel als erste Arznei weltweit in industrieller Massenfertigung in Form pressen.
Und indem sie massiv für ihr Produkt werben.
Aspirin wird zum Selbstläufer.
Obwohl es etwa 500 Arzneimittel gibt, in denen Acetylsalicylsäure enthalten ist, steht Aspirin gleichbedeutend für alle ASS-haltigen Schmerzkiller.
Vor allem bei Kopfweh.
Aber Aspirin kann noch mehr.
Man hat angefangen damals mit der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen. Das war ja im Prinzip die Ursprungsindikation, möchte ich mal sagen. Also Schutz vor Herzinfarkt, Schutz vor Schlaganfall, das kam erst wesentlich später. Ist sozusagen dann die zweite Karriere des Aspirins, also die Hemmung der sogenannten Thrombozytenaggregation, des Zusammenballens der Blutplättchen, wo die Wirkung dann kommt Richtung Herzinfarktprophylaxe.
Und das ist heute eigentlich eine der Hauptanwendungen der Substanz, die Verhinderung von Herzinfarkten und Schlaganfällen.
Inzwischen vermutet man, dass Acetylsalicylsäure auch bei der Bekämpfung von Krebs, Diabetes oder Alzheimer helfen kann.
Noch einmal der Pharmakologe und Aspirinexperte Carsten Schröer.
Es gibt ja in den USA von den amerikanischen Gesundheitsbehörden bereits eine Empfehlung, bei Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen, die im mittleren Lebensalter sind, das sind in dem Fall Männer zwischen 50 und 59 Jahren, auch eine Aspirinprophylaxe zu betreiben, vor dem Hintergrund der Darmkrebsverhinderung, sofern gewisse Risikokonstellationen gegeben sind.
Die Karriere der erfolgreichen Pille scheint noch lange nicht vorbei zu sein.
So prominent wie sie ist er nicht. Felix Hoffmann,
ob nun alleiniger oder beteiligter Aspirinerfinder,
hat die Öffentlichkeit stets gescheut, war nie verheiratet, hat keine Nachkommen und lebte bis zu seinem Tod 1946 sehr zurückgezogen in der Schweiz.
So dreht sich auch an seinem 150. Geburtstag mal wieder alles um diese kleine, weiße, berühmte Tablette.
Zum Beispiel mit solchen Geschichten.
In Alaska erlegten Jäger vor einigen Jahren einen Grizzly. Als sie den Bären untersuchten, sahen sie, dass er einen entzündeten Zahn hatte, auf dem ein dickes Paket Weidenrinde lag.
Weidenrinde, die gewöhnlich nicht auf dem Speiseplan der Bären steht, enthält den Aspirinwirkstoff Salicylsäure.
Und die Schnittblumen halten länger mit Aspirin.
Das liegt einmal an der Salicylsäure, ein Hormon, was auch in Pflanzen vorkommt und verstärkt produziert wird, um Krankheiten zu bekämpfen.
Und zum anderen senken die Inhaltsstoffe von Aspirin den pH-Wert des Wassers. Es bilden sich dadurch weniger Bakterien und die Blumen halten länger.
Die Idee, etwas Aspirin ins Vasenwasser zu geben, ist also gar nicht so schlecht.
Aber es gilt wie immer, auf die Dosis kommt es an.
Bleibt noch die FDP.
Vor ein paar Jahren verschickten die Wahlkämpfer der Liberalen Karten in der Aufmachung einer Aspirinschachtel, um für ihre Politik zu werben.
Nach dem Motto, zuverlässig und frei von unangenehmen Nebenwirkungen.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Felix Hoffmann, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.